Guten Tag miteinander, das ist Friendly Fire mit Marco Somm und Laura Zimmermann. Wir haben heute drei Themen. Das eine ein außergewöhnliches Thema, über Sophie Scholl wollen wir reden. Wir wollen über das Rahmenabkommen und das SPI reden und wir reden über Schottland. Am 9. Mai 1921 ist Sophie Scholl geboren worden, also genau vor 100 Jahren, praktisch vor 100 Jahren. 1943 ist sie gestorben. Wobei Sterben ist eher das falsche Wort. Sie ist hingerichtet worden als Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus in München. Laura, was geht dir durch den Kopf, wenn man so ein, ja, wie soll man sagen, makabres Jubiläum begeht?
Ja, es ist irgendwie extrem bewegend nach wie vor, oder? Also ich glaube, das ist einfach auch wieder immer ein erinnern sich an eine Zeit, wo man langsam droht, das so ein bisschen zu vergessen, oder eine Generation an Überlebenden von dieser Zeit, die langsam aber sicher ausstirbt. Und ich glaube, das ist eine extrem beeindruckende Persönlichkeit gewesen, oder? Also, so jung sie halt nur geworden ist, leider Gottes. Und ich finde, es ist immer auch wieder Anlass, um sich mit diesen mutigen Widerstandskämpferinnen und Kämpfern zu befassen, sich daran zu erinnern, in Zeiten, wo es noch schwierig war, sagen wir es mal so, Widerstand zu üben, wo Widerstand tödlich geendet hat und sich auch bewusst zu werden, dass das eigentlich immer wieder passieren könnte, wenn man nicht eben aufpasst, dass es nicht mehr so kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir durch den Kopf geht. Ich habe gefunden, es gibt extrem viele Filme, literarische Projekte und so weiter über die Sophie Scholl. Und jetzt ist mir gerade eins aufgefallen, das habe ich extrem spannend gefunden. Das ist von einer Schweizer Schauspielerin, von der Luna Wedler heisst die, glaube ich, wo anlässlich von diesem Jubiläum eigentlich Sophie Scholl jetzt als Instagram-Account, wenn sie Instagram gehabt hätte, dann zumals 1921 oder ein paar Jahre später, so extrem bewegend irgendwie portiert und umsetzt. Also das heisst, ich bin Sophie Scholl auf Instagram, musst unbedingt folgen. Wirklich sehr spannend. Ich glaube vom SWR, wenn ich mich richtig erinnere, ein Kunstprojekt und ist extrem cool und so eigentlich lehrreich auf eine zeitgemäße Art.
Es ist natürlich auch extrem, oder? Weil es ist ja immer noch eine Zeit, die eigentlich irgendwie nicht so lange her ist. Also der Zweite Weltkrieg ist immer noch wahnsinnig präsent, auch in den politischen Debatten, oder? Und es hat wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben, wo man so häufig mit dem Begriff Nazi um sich geworfen hat. Und wenn man jetzt eben das Leben dann anschaut von einer Sophie Scholl, ist es dann gleich wieder unglaublich, wie viel härter, oder? Und wie viel mehr Mut, dass das braucht hat, dort irgendwo für seine eigene Überzeugung einzustehen. Sagen, das ist nicht gut. Und sogar eben, sie hat wirklich Widerstand geleistet. Ich habe ja in München studiert, oder? Und ich kenne das relativ gut, wo sie die Flugblätter abgerührt haben. Ja. Oder? Das ist in der Aula. Hat da, glaube ich, sogar auch ein Gedenkbild. Und es ist einfach etwas Unvorstellbares, oder? Und es hat etwas sehr Frivoles, wenn heute mit eben solchen Begriffen dann auch operiert wird und die Leute das Gefühl haben, ja, eben, das sind teilweise ja dann Zeiten wieder gleich. Das ist einfach absurd.
Ja, also da bin ich eigentlich auch grundsätzlich deiner Meinung. Also ich glaube, es gibt, das ist nicht abzustreiten, nach wie vor Kreise, wo das Gedankengut explizit verbreiten, das Nationalsozialistische. Und ich finde, dort ist es angebracht, zu sagen, was Sache ist. Aber ich glaube, ich weiss, was du meinst, aber ich glaube, es ist mehr auch es sich bewusst werden, was eigentlich alles kann passieren, oder wie glücklich wir uns können schätzen, oder hier in unserem wohlbehüteten Land mit gut einigermaßen gut funktionierenden Institutionen mit Freiheitsrecht, wo wir hier können ausüben, auch wenn sie temporär manchmal eingeschränkt sind wie jetzt gerade bei Corona. Aber ich glaube, man muss sich dem immer wieder bewusst werden und man darf das nie vergessen, wie extrem schwierig es kann sein, Widerstand zu üben. Es immer noch ist in ganz vielen Ländern auf dieser Welt. Und was das für zahlreiche, mutige Persönlichkeiten gegeben hat, wo für diese Freiheiten und für das Bekämpfen von diesen Gräueltaten ihr Leben gegeben haben. Und das ist etwas Unvorstellbares jetzt in meiner Generation, die nie mehr Krieg erlebt hat, oder? Irgendwie auf dem europäischen Kontinent.
Also, wir haben eben alle schon lange keinen Krieg mehr erlebt, oder? Jetzt in Europa.
Ich war einfach noch zu jung in Jugoslawien, aber das ist
schon. Ja, aber das ist halt gleich auch sehr weit weg gewesen. Ja. Das ist mir irgendwie anders. Das ist noch erstaunlich, oder? Obwohl ja schon damals sehr viele Leute aus Jugoslawien da gewohnt haben. Und zweitens hat es ja dann auch viele Flüchtlinge gegeben. Aber wenn ich mich an das erinnere, das ist eigentlich sehr weit weg gewesen. Mhm. Das ist jetzt nicht weiter weg, näher gewesen als, sagen wir jetzt, der Palästina-Israel-Konflikt oder so. Das ist einfach irgendwie dort weit weg gewesen. Also das finde ich schon, ist ein riesen Unterschied. Und man hat natürlich auch nie Angst gehabt. Also das ist natürlich, im Zweiten Weltkrieg haben die Schweizer auch Angst gehabt. Oder man hat nicht gewusst, was passiert. Was ich noch interessant finde, meine Tochter, Marie, die hat jetzt eine Matura-Arbeit geschrieben, über Sophie Scholl. Und zwar ist es ein bisschen um da gegangen, ein bisschen herauszufinden, woher hat eigentlich die junge Frau und auch ihren Bruder, das muss man ja erwähnen, also der Hans Scholl ist ja auch hingerichtet worden, ist genauso wichtig gewesen. Woher haben die zwei Geschwister die überhaupt den Mut gehabt, oder? Die Kraft. Und was offensichtlich ist, ist, sie sind sehr religiös gewesen. Also das Christentum hat eine grosse Rolle gespielt. Finde ich, leuchtet auch ein, oder? Weil gerade das Gleiche kennt man auch aus dem Kommunismus. Christliche Grundhaltung ist halt etwas unglaublich Starkes, wenn du in solchen Zeiten oder solchen schweren Umständen musst überleben, oder? Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also, ich glaube, das ist sicher ein Punkt, der bei ihnen tatsächlich eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube schon auch eine Grundüberzeugung, dass das politische System, das Nazi-Deutschland, wo unter dieser Macht errichtet worden ist, einfach grundfalsch, gefährlich und tödlich ist. Also irgendwo durch, ich glaube, das muss immer, wenn man so einen Widerstand aufbringt, im Bewusstsein, dass man in jeder Minute eigentlich mit seinem Leben dafür kann bezahlen, das ist schon, das braucht eine tiefe Überzeugung für, wahrscheinlich sind das auch christliche Werte, aber ich bin nicht sehr religiös persönlich, aber Werteüberzeugungen, wie dass jeder Mensch gleich an Recht und Würde ist, oder? Und so wirklich grundurhumanistische Überzeugungen, wo ich schon das Gefühl habe, spielen dort
es ist eben
extrem drin und
ja, sind extrem bewundernswert in dem Fall. Ich weiss nicht, es ist eben auch, das dunkelt mich ein bisschen deutsch, es ist ja sehr moralisch. Der Widerstand war sehr moralisch begründet. Auch beim Oberst Stauffenberg war es eigentlich eher moralisch als politisch. Und mit dem würde ich nichts bewerten. Ich finde, du kannst gegen ein Regime aus politischen Gründen Widerstand leisten oder aus moralischen Gründen. Und bei den Nazis ist das Moralische so offensichtlich ein unendlich grosses Problem gewesen, weil es ist ein verbrecherisches Regime gewesen. Da würde ich gar nicht bewerten. Aber es ist noch interessant, oder? Man könnte ja sagen, ja, ich würde jetzt sagen, in Frankreich hätte man wahrscheinlich auch noch eine politische Motivation gehabt, dass man gesagt hat, hey, es geht um die Republik, es geht um Demokratie, oder es geht um ein politisches System, das wir verteidigen. Und das ist eigentlich beim Hans und bei der Sophie Scholl meines Wissens nicht einmal so stark im Vordergrund gestanden.
Musst du unbedingt das Instagram-Projekt
führen. Ich bin da,
deine Tochter hat sich das sicher angeschaut. nein, absolut. Also, ich finde, es ist immer wirklich ein guter Anlass, um sich auch wieder, mit unserer eigenen als Schweiz in dieser Zeit befassen. Dort gibt es auch eine extrem gute Serie, by the way. Frieden ist, glaube ich, eine Schweizer Produktion. Ja, vom Schweizer Fernsehen
weiß ich nicht genau. Ist ein bisschen durchzogen, muss ich
sagen. Ich habe nicht ganz fertig geschaut, aber es ist schon, es ist sehr spannend aufgearbeitet, gut recherchiert. Also, ich glaube, das ist schon etwas, wo extrem wichtig ist, dass man sich auch eben, du hast vorher gesagt, man hat Angst gehabt in der Schweiz, ja. Man hat auch mitgemacht in der Schweiz zu einem gewissen Grad. Und
da tun wir das nächste Mal drüber.
Also nein,
das finde ich eben eigentlich
das ist
auch so
extrem gut, sich mit dem auch zu befassen
und die Verarbeitung zu machen. Oder? Es ist völlig klar, dass die Schweiz Fehler gemacht hat. Völlig klar. Und das grösste Fehler finde ich in der Flüchtlingspolitik, das ist völlig klar. Aber der Unterschied zwischen der Schweiz und dem Dritten Reich ist so unendlich gross gewesen. Also, wenn man schon nur jetzt das sagen, wo mitmachen und sagt, das ist also frivol, das ist einfach nicht wahr. Das stimmt nicht. Das Land hat nie mitgemacht. Das ist einfach nicht wahr. Und zwar auch die Schweizer nicht. Es hat ein paar Leute gegeben, die in die SS gegangen sind, über die können wir reden. Sie sind auch teilweise verurteilt worden, zu Recht. Aber wir können das Thema aufsparen für ein anderes Mal, weil wir reden jetzt über das Rahmenabkommen wieder einmal. Und zwar, nein, was uns dort interessiert, genau, der Evergreen, aber was wir vielleicht einmal ein bisschen, du kennst ja die Linken so wahnsinnig gut. Nein,
Rahmenabkommen. Du kennst die viel besser, du bist mal links.
Ich kenne es sehr gut, ich kann die Linken ja auch gern. Nein, Rahmenabkommen und die SP, das ist ein bisschen ein Thema, oder? Cedric Wermuth hat am letzten Samstag, also Co-Präsident der Sozialdemokraten, am letzten Samstag sehr deutlich eigentlich gesagt, warum das SP das Rahmenabkommen in der jetzigen Form ablehnt. Aber offensichtlich denken viele Leute in der Partei anders. Es hat dann auch eine Umfrage gegeben über das Wochenende, ein bisschen manipulative Umfrage, ist auch egal. Aber wo natürlich eindeutig zeigt, was ich glaube, bestimmt sicher auch, dass ein grosser Teil von der SP-Basis die Bedenken jetzt nicht so teilt. Wie ist da deine Einschätzung?
Also die Umfrage ist eine gewesen, wo man, glaube ich, die Gesamtbevölkerung befragt hat. Und eben der Basis kommt dort irgendwie noch führen, wenn ich es richtig nach Parteizugehörigkeit im Kopf habe. Und ich finde es immer wieder hochinteressant, weil eben, das ist jetzt dann gut 3,5 Jahre her, seit wir den Vertragstext vorliegen haben und seit dem meiner Meinung nach wirklich fatalen Fehler von den Gewerkschaften, dann zumals die ganze Partei eigentlich unter Druck zu setzen, kurz vor einem Wahljahr meines Wissens. Und eigentlich die ganze europapolitische Arbeit wegen einer sehr starren Fixierung auf eine Anzahl Lohnschutztage eigentlich zu riskieren. Die Bildung von dieser unheiligen Allianz SP, SVP kennen wir alle, oder? Ich habe nie das Gefühl gehabt, wenn ich mit meinen linken Freunden, wie du mir unterstellst, rede. Nein, wenn ich mit Leuten aus der SP rede, wie ich auch mit anderen Leuten aus allen anderen Parteien rede, die Unterstützung von der SP zum Rahmenabkommen und das Bekenntnis zum europäischen Projekt ist riesig in dieser Basis. Und das ist eigentlich, ich finde, die SP ist das perfekte Beispiel dafür, die anderen sind nicht besser, wie Parteispitzen, wie Parteivorstände und wie der Bundesrat an einer Realität vorbeipolitisieren. Eine Angst vor einer Volksabstimmung irgendwie in den Raum werfen, sich auf politisch unverschiebbare und undenkbare Kämpfe rauslassen, währenddem eigentlich in der Bevölkerung die Zustimmung zu diesem Abkommen relativ gross ist.
Du sagst es richtig, der Text ist schon lange vorliegend, aber die meisten Leute haben ihn nicht gelesen. Unter anderem auch die meisten Politiker, würde ich behaupten, auch die meisten Wirtschaftsverbandsvertreter und so weiter. Aber ich denke mich jetzt mal in die SP rein, oder?
Es gibt, glaube ich, schon ein paar, die gelesen
haben. Ja, ich habe ihn gelesen.
Also ich hoffe, dass Cedric Wehrmuth hat ihn gelesen. Ja, natürlich habe ich ihn gelesen.
Ich kann auswendig, ich könnte
nicht. Nein, du kannst nicht bestimmt. Okay, mach. Ich werde gerade hören. Okay,
Präambeln finde ich so schlimm.
Finde ich so schlimm. Ich könnte es nicht.
Aber ich tue es jetzt nächstes Mal, die Präambeln. Vorlesen,
ja, also du könntest es auswendig,
gut, so
dann kannst du natürlich
lächeln. Nein, aber ich könnte mal ein bisschen in die SP mich hineindenken, was ich nämlich sehr gut kann. Wenn ich jetzt in der SP der Präsident wäre.
Ach, das wäre ein lustiges Gedankenspiel.
Eine super Partei. Nein, schau, jetzt ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, ob du für das europäische Projekt bist, aus einer linken Sicht oder nicht. Du kannst ja, weiss Gott, jetzt als SP, der EU-Beitritt ist, soviel ich weiss, eigentlich immer noch im Programm, also das wollen sie. Aber der EU-Beitritt, finde ich, bedeutet natürlich keineswegs, dass du das Rahmenabkommen gut findest, weil du hast dort ein anderes Problem. Du hast jetzt das ein bisschen klein geredet mit dem Lohnschutz. Als SP bist du die Partei, die nach wie vor, wenn du überleben willst, dann musst du sagen, hey, unsere Tradition ist, wir sind eine Arbeiterpartei. Das ist ein wichtiger Teil für unsere Klientel. Wir haben jetzt zwar eine ganz andere Klientel, Mittelschicht, oder? Wie Leute wie wir, wo wahrscheinlich sogar mehr sind heute in der SP. Aber ohne den Teil, der vielleicht noch in der Gewerkschaft ist, wo eher einfache Leute sind, verliert der SP jede Glaubwürdigkeit. Und der Rudi Strahm hat das noch sehr gut gesagt in einem Podcast. Er hat gesagt, wenn wir hier beim Lohnschutz nicht Gewerkschaften verteidigen als Partei, dann werden wir das Gleiche erleben, wie die SPD unter dem Schröder erlebt hat, dass einfach ein wichtiger Teil wegbricht. Oder?
Ja, also eben, ich glaube, man muss es immer man muss es wirklich in den Kontext vom Wahljahr stellen, wie das dann zumals passiert ist, wieso das Gewerkschaften noch so eine starke Machtposition haben, was sie unbestrittenermassen ganz grundsätzlich haben in der Partei. Aber es war Ende 2018, man war vor der Wahl, man
hat sich das nicht
können leisten.
Aber lass jetzt mal schnell, jetzt ist interessant,
vor der Wahl ist nach der Wahl und umgekehrt. Aber es ist interessant, weil ich glaube, man hat, und das war mein Eindruck gewesen, jetzt über die letzten, zweieinhalb Jahre oder dreieinhalb Jahre,
wo der Vertrag vorliegt.
Ja, anyway, seit das Abkommen vorliegt, fast dreieinhalb.
Ja, ich glaube schon länger,
ich habe das Gefühl, man hat erst im Nachhinein realisiert, in was für eine Sackgasse, dass man sich der denkt, katapultiert hat. Und ich verstehe natürlich.
Was als Partei?
Ja, nein, absolut.
Das doch. Rahmenabkommen war von Anfang an eine Sackgasse. Weil sie, schau mal, der Lohnschutz. Personenfreizügigkeit wäre in der Schweiz. Personenfreizügigkeit wäre in der Schweiz nie durchgekommen ohne den Lohnschutz.
Das ist völlig einverstanden. Das haben wir das letzte Mal schon diskutiert, Markus.
Und für Gewerkschaften ist der Lohnschutz nicht nur deshalb wichtig, sondern es ist wichtig, dass du überhaupt als Gewerkschaft noch kannst sagen, hey, wir vertreten euch.
Ja.
Das ist ja so entscheidend. Das hat ja nichts mit den Wahlen zu tun.
Nein, das ist Das ist wirklich absolut richtig. Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man für das Rahmenabkommen ist, per se irgendwie gegen Lohnschutz ist. Und du hast vorher gesagt, du hast das Abkommen gelesen, es wissen alle Bescheid, um was es geht. Es geht um Anmeldefristen von 4 bis 8 Tagen. Es geht darum, dass man Löhne kann sicherstellen kann. Hier in der Schweiz.
Nein, es geht und um es geht,
darf ich noch schnell weiter, nein, darf ich noch schnell weiter reden?
Doch, es geht um den Automatismus. Gewerkschaften sind eben nicht so blöd. Sie wissen ganz genau,
doch, sie sind sehr stark fokussiert.
Nein, aber selbst wenn man jetzt sagen, wir tun die Tage für reduzieren, oder? Kann man sagen, ja, das ist ja wirklich nicht so wichtig, oder? Genau. Nicht so schlimm, oder? Könnte man ja.
Genau.
Der EuGH kann nachher mit dem Lohnschutz machen, was er will, in den nächsten 50 Jahren. Natürlich, selbstverständlich.
Sicher nicht. Man kann immer noch in der Schweiz direkt demokratisch mit unseren Gesetzen
entscheiden. Sie können uns sofort strafen.
Nein, ist der Punkt. Hast du eine Ahnung, wie lange das es wird gehen? Also zuerst mal müsstest du irgendwie eine Streitigkeit haben in diesem Fall, oder? Nehmen wir mal an, man hat denn jetzt die, ich weiss auch nicht. Irgendeine Streitigkeit kommt vor das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht könnte die Streitigkeit nicht lösen. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist schon mal per se extrem unwahrscheinlich. Und in einer absolut letzten Instanz, wenn das Schiedsgericht sich nicht einig wird, würde es in Bezug auf die Auslegung an EuGH.
Nein, das stimmt nicht. Markus, Laura, das stimmt nicht. Sie
ist
immer,
der Vertragstext.
Ich bringe das nächste Mal mit. Wenn es binnenmarktrelevant ist, müssen Sie den EuGH sowieso begrüssen. Dann kannst du das Schiedsgericht dort entscheiden, was Sie wollen. Wenn Sie sich einigen, ist
aber
gut.
Aber Markus, wie hast du das Gefühl, läuft das jetzt schon bei Gerichtsfall vor dem Bundesgericht?
Heute ist nicht der EuGH.
Ja, das ist das Bundesgericht, das Zählrecht auslegt. Ja, genau.
Nein,
das tut sich beim EuGH orientieren.
Heute sind wir auf der gleichen Basis. Heute hast du die Schweiz da und du hast die EU. Und wenn wir uns nicht einig
sind, machen wir mal ein Gedankenspiel. Wenn man jetzt würde sagen,
dann müssen wir im gemischten Ausschuss eine Lösung finden. Ich komme nie der EuGH, der am Schluss einfach sagt, wir entscheiden für euch beide.
Ja,
das geht nicht.
Aber wenn man jetzt würde sagen, drehen wir den Spiess mal um. Es ist nicht der EuGH, sondern es ist das Schweizerische Bundesgericht, das in allen Fällen entscheidet. Dann wärst du dabei.
Nein, sicher nicht. Das geht doch nicht. Es geht doch nicht. Wir müssen die Menschen und ein gemeinsames Gericht. EFTA-Gericht wäre gut gewesen. Das hätte man können machen.
Aber schau jetzt mal, das EFTA-Gericht finde ich eigentlich völlig ein interessantes Beispiel. Ja, das hat man versucht zu machen mit dem Schiedsgericht.
Nein, der Bundesrat hat dort einen Fehler gemacht und hat das nicht wollen.
Und was interessant ist beim EFTA-Gerichtshof, oder? Der hat auch seine eigene Rechtsprechung, wenn du so willst. Ja, das stimmt. Der hat aber genau den gleichen Mechanismus. Es kann aufgehen zum EuGH, ist extrem wenig vorkommen. Seit dem Bestehen von der EFTA.
Aber der EuGH hat
ich finde wirklich,
Wort,
man hat so Angst vor diesen Richtern. Der Schweiz 2018.
Es hat damit zu tun, dass du nie einen Vertrag
als Juristin tüpft mich das. Ich habe
das
Gefühl, man ist unabhängig als Richter. Und das ist meine Überzeugung.
Doch nicht, dass du, dass
doch
du
natürlich.
Es geht doch nicht, dass der Richter von der Gegenpartei nachher für dich entscheidet. Das geht
der Richter
nicht.
Ist unabhängig.
Nein, das ist nicht unabhängig.
Der Richter von der Gegenpartei. Wer ist denn Gegenpartei?
Der EuGH ist nicht unabhängig von der EU. Sind 28
Mitgliedstaaten, ist es denn?
Der EuGH ist nicht unabhängig von der EU. Er ist Teil von der EU.
Ja,
das geht doch nicht.
Gerichte sind immer Teil von einer staatlichen oder internationalen Organisation.
Wenn du ein Abkommen machst mit Amerika, wirst du nie akzeptieren.
Die Zeiten des Bilateralismus sind vorbei. Das ist nicht Bilateralismus.
Der Supreme Court, das ist Unsinn. Es geht gar nicht um das. Es geht nicht um, wenn wir einen Vertrag machen mit Amerikanern, würde ich mir nie akzeptieren, dass am Schluss alles, was den Vertrag betrifft, die Auslegung ist von den Regeln,
dass
der Supreme Court für uns entscheidet, weil wir sind nicht im Staat von Amerika.
Nein,
das ist der Punkt.
Nein.
Aber komm, jetzt gehen wir noch schnell zurück zu der SP.
Nein, du lenkst ab. Nein, ich wollte jetzt noch einen Punkt machen, wenn wir schon bei den Gerichten sind. Mit Tüpfen das wirklich als Juristin nachher, beziehungsweise ich verstehe es wirklich einfach nicht, weil es ist eigentlich extrem klar, wie das die Gewaltenteilung funktioniert. Nein, aber du kannst es nicht mit den USA vergleichen, Markus. Wir haben keinen Binnenmarkt USA, wo wir weiter zugehören. Das geht nicht um den Marktzugang von so einer Integrationstiefe, wie wir in der Europäischen Union und im Binnenmarkt verflochten sind. Das ist völlig unvergleichbar. Und wenn du so tust oder insuierst, dass das vergleichbar wäre, dann führt man wirklich alle immer
in die
Irre von Äpfel und Birnen, die man nicht miteinander vergleichen kann.
Wir haben die bilateralen Verträge genau aus dem Grund abgeschlossen, weil wir den EWR abgelehnt haben. Wir haben den EWR abgelehnt. Warum? Weil wir nicht wollen, dass die EU für uns Recht sprechen kann, letztlich. Und dort haben wir noch eine bessere Situation gehabt, weil letztlich gibt es eben das EFTA-Gericht, wo man einen anderen Mechanismus gehabt, der eigentlich besser wäre als da, wo wir jetzt
im Rahmen abkommen. Wieso ist denn das Gericht eigentlich so viel besser?
Nein, Nein, warte mal, der Punkt ist doch der. Den EWR haben wir wegen dem abgelehnt. Und die bilateralen Verträge haben wir deswegen gemacht, wie wir gesagt haben, wir machen bilaterale Verträge. Und wenn der Binnenmarkt sich entwickelt auf eine Art, die uns nicht passt, dann müssen wir uns einigen mit der EU im gemischten Ausschuss und dann sind wir gleichberechtigt. Und dann kann nicht nachher ein EU-Gericht am Schluss für uns entscheiden. Und das
nein,
geht
also
nicht.
Das Schau, ist, halt das ist ein Vertrag.
Du hast vorher gesagt, du bist Juristin. Du unterschreibst nie in deinem Leben einen Vertrag,
nein, Markus,
wo du nicht weißt,
Schau, das ist,
wie
das
sich der Vertrag
das ist die blanke Kampagnen-Rhetorik von
hey,
der Gegner.
Hey, ich lasse dich nachher reden. Du musst nicht immer reinreden, wenn es für dich schwierig wird.
Nein, das ist überhaupt nicht schwierig.
Du wirst nie einen Vertrag unterschreiben, wo du gar nicht weißt, was der Gegenstand ist vom Vertrag. Und das ist jetzt der Punkt. Lohnschutz, und deshalb sind Gewerkschaften zu Recht gegen den Rahmenabkommen, auch gegen das Rahmenabkommen per se. Weil du kannst jetzt mit der EU aushandeln, was Lohnschutz betrifft, was du willst. Nachher kann die EU einseitig den Lohnschutz so ausgestalten, wie sie will. Und wir haben nur noch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir machen das nicht mit und gewärtigen Ausgleichsmaßnahmen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind nicht einmal finanzieller Natur, wie das normal wäre, sondern sie können zum Beispiel sagen, wir tun einen Vertrag suspendieren oder wir künden etwas und so weiter. Das ist nicht die Freiheit, die man
gut,
jetzt
Markus,
hat.
Also, so, wir müssen das Thema wechseln, wir haben noch das Dritte. Aber ich will nur noch etwas zum Schluss sagen, weil wir machen es wahrscheinlich in der nächsten Sendung wieder, weil es wird bis dann höchstwahrscheinlich etwas passiert sein. Vielleicht hat man ja Kantone mal gefragt, was sie dazu denken, damit man selber nicht muss entscheiden
muss.
Was ich wollte sagen, Markus, ist nur das, zum Aufhören, dann nehmen wir den Ball dort auf. Was ist deine Alternative? Ich sehe, du bist nicht zufrieden mit dem Vertrag, du findest das irgendwie unfair, du findest das irgendwie nicht auf Augenhöhe. Natürlich ist das nicht auf Augenhöhe. Wir sind nicht ein Vertragspartner auf Augenhöhe von der Europäischen Union. Weil die Europäische Union ein Verbund ist von Staaten, eine supranationale Organisation. Jetzt lass du mich ausreden, wirklich. Nein, jetzt lass du mich ausreden, Markus, und nachher wechseln wir das Thema.
Das ist absurd.
Weil ja, China ist keine supranationale Organisation. Die EU ist eine supranationale Organisation mit 28 bzw. 27 Mitgliedstaaten. Das ist eine internationale Organisation, ein bisschen etwas anderes. Wir haben einen Binnenmarkt mit Regelungen, wo man sich einigermaßen gemeinsam muss verständigen muss. It's not to be compared. Und wenn du etwas anderes vorschlägst, also einfach nur immer zu sagen, was du nicht möchtest, dann wäre ich dir extrem dankbar, weil wenn wir den Vertrag in Sand holen, wenn wir das Rahmenabkommen abschicken, dann haben wir echt ein Problem.
Nein, überhaupt kein Problem.
Gut.
Überhaupt kein. Wir wollen auch die bilateralen Verträge, die wir jetzt haben, die haben wir. Die will weiterhin bestehen. Wenn es der EU nicht mehr passt, kann ja die EU künden. Mal schauen, wie gut das für die EU wäre. Die Verträge sind für die EU sehr gut, sie sind für uns sehr
überhaupt
gut, wie das normal
nicht.
Ist mit einem Vertrag. Weil wenn ein Vertrag für dich nicht gut ist, Laura, wirst du ihn nie unterschreiben. Der Witz vom Vertragsrecht ist, dass es ein Nehmen
das
und ein
Geben
ist. Das ist
richtig, aber
und beim Rahmenvertrag
Markus,
ist das nicht der Fall. Aber jetzt gehen wir auf
nein,
etwas anderes.
Nein, Satz.
Jetzt gehen wir auf
Markus,
etwas anderes.
Ich habe noch das letzte Wort bei einem Thema.
Nein, du
es ist nicht Vertragsrecht, es ist Diplomatie, es ist internationales Recht. Du kannst nicht per Handschlag, wie du irgendwie einen Vertrag abschließest, weil so nicht mit deiner Reinigungskraft.
Du hast eine Vorstellung, du hast eine Vorstellung, es gäbe Mächte.
Das ist so viel komplexer, als du das Gefühl hast. Doch, natürlich.
Nein. Wenn du einen Vertrag machst mit Amerika, ist es für uns genau gleich. Dann muss auch ein Gehen und ein Nehmen sein. Wir machen nicht so einen einseitigen Vertrag.
Das ist nicht einseitig, das ist überhaupt nicht einseitig.
Natürlich ist es einseitig, wenn die anderen können im Prinzip den Vertrag jederzeit ändern und wir können gar nichts mehr machen, ohne vertragsbrüchig zu werden. Das geht doch nicht.
Wir werden nicht vertragsbrüchig.
Jetzt gehen wir zu Schottland.
Das ist so vorgesehen mit unseren Referenden.
Jetzt gehen wir zu Schottland.
Abstimmungen, genau.
Bist du für die Unabhängigkeit von Schottland? Das nimmt mich jetzt mal wunder.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die englische Politik im Moment ehrlich gesagt wirklich zu wenig, um mich und jetzt damit auseinanderzusetzen und eine fixe Meinung zu haben. Was ich einfach interessant finde, ist, es hat natürlich ganz viele komplexe Gründe, oder die Rufe nach der Unabhängigkeit. Ich finde es einfach interessant, wie das jetzt im Zusammenhang von einem sich umzusetzenden und vollzogen wordenen Brexit mit dem Wahlsieg jetzt vom letzten Wochenende von der Partei, die das Referendum über die Unabhängigkeit fordert, wieder manifestiert. Ja, sehr interessant.
Ja, aber sag jetzt mal ernsthaft, bist du dafür?
Also ich finde auf jeden Fall, dass man muss sich damit befassen und darüber muss können abstimmen.
Zweites Referendum, findest du jetzt das zweite Referendum? Also jetzt ist die Situation so, die SNP,
richtig,
die Wahlen gewonnen hat, aber nicht so gut, wie sie gemeint. Wird das zweite Referendum und der Boris Johnson, Premierminister in Westminster, also in London, ist dagegen.
Ich finde es einfach noch ironisch, oder? Weil irgendwie das Referendum ist irgendwie, oder das Brexit-Referendum ist irgendwie zustande gekommen, weil sich der Cameron und der Johnson ein Ego-Kämpfchen geliefert haben und irgendwann irgendwer nicht mehr können zurück.
Das ist jetzt ein bisschen
banalisierend. Und man gefunden hat, man stimmt jetzt, ja, ich tue es bewusst zuspitzen, wir müssen es ja ein bisschen streiten. Ja, irgendjemand hat mir gesagt, wir sind uns zu viel einig in diesem Podcast.
Das ist jetzt irgendwie so einig.
Ja, ja.
Aber voilà. Sag jetzt einfach mal, willst du ein zweites Referendum oder nicht?
Also ich finde grundsätzlich Bevölkerung befragen zu einem Thema etwas Gutes. Ich finde es relativ schwierig, wenn es total ungeübt ist und ganz grundsätzliche Fragen betrifft. Also das ist etwas, was ich noch spannend finde. Oder? Wir in der Schweiz sind uns das gewohnt. Wir können Demokratie, wir wissen alle 2,5 Monate oder alle 3 Monate wieder, wie das mit dem umzugehen ist. Und ich finde es nach wie vor relativ anspruchsvoll, immer noch. Jetzt zum Beispiel wieder mit dieser Abstimmung, die wir im Juni haben. Meine Güte, ich muss mir all die Vorlagen einlesen und so weiter und so fort. Es ist einfach relativ heikel, wenn man gerade so reinfräst, sage ich jetzt mal so. Das war aber schon meine Meinung beim Brexit-Referendum. Aber overall gesehen, grundsätzlich bin ich immer dafür, dass man Demokratie versucht,
wobei es ist schon grundsätzlich ein Problem.
Herzustellen, aber
weißt, Lern, ja, du kannst das ja, das ist einfach... In der Schweiz ist ja das noch gut, wir haben ja wie so ein bisschen eine Anstandsfrist. Wenn du jetzt eine Abstimmung verlierst, wird eigentlich erwartet, dass du nicht gerade in 2 Jahren wieder
genau, das ist aber Thema auch, das ist kommst, so oder? Common Courtesy oder eben. Unter den politischen Parteien.
Und das Problem ist ja bei uns, wir haben ganz klare
aber wieso
Prozesse.
Wieso eigentlich, oder?
Ja. Aber wir haben ganz klare Prozesse, wenn es überhaupt zu einer Volksabstimmung kommt, oder? Also,
genau.
Kannst Volksinitiative machen, du kannst jederzeit eine Volksinitiative machen, aber es ist mühsam, das ist aufwendig. Und beim Parlament ist es schon eher so, eben, dass man als Partei oder auch als Parlament ein bisschen eine Anstandsfrist hat. Jetzt haben wir 2014, glaube ich, ist das Referendum in Schottland. Glaubst du, 2014 war das Referendum und das Referendum ist gewonnen worden von den Leuten, die für die Union sind. Jetzt finde ich es schon auch eine heikle Frage, oder? Dürfen sie jetzt schon wieder abstimmen? Sollen wir jetzt alle 3 Jahre abstimmen?
Aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, was diskutiert wird. Also ich schätze jetzt die Regierungschefin nicht so ein, als dass sie, also die ist besonnen und die Partei, logisch, sie ist die für die Unabhängigkeit fordert, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, die ist jetzt nicht unüberlegt in dieser Sache.
Gut, sie fordert es aber jetzt immer noch. Sie fordert
jetzt. Ich weiss, sie fordert es und der Johnson will es nicht, aber er lehnt es auch nicht kategorisch ab. Aber es ist, schon, ich finde, es ist schon grundsätzlich so, und das, dann kann man wieder den Bogen ziehen zu der Schweiz, weil ich mich noch ganz gut besinnen, oder? Rasa-Initiative nach der Masseneinwanderungsinitiative hat ganz viel bis zu den Bundesrätinnen auf Leute in der Schweiz gefunden. Naja, gut, das ist eigentlich eben nicht berechtigt. Man darf nicht schon wieder über so etwas abstimmen. Ich bin dann nicht dieser Ansicht gewesen. Ich finde, wieso?
Also, ihr habt das unterstützt,
muss,
oder?
Nein, wir sind dort noch nicht so alt gewesen. Wir haben uns dann erst gegründet. Okay, also, ja. Die Operation Libero hat es noch gar nicht wirklich gegeben. Genau.
Ja,
aber die Initiative,
das ist
die Initiative.
Das ist unsere Politik
prägt. Ja, nein.
Ja, gut.
Nein.
Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es die.
Genau.
Nein, aber jetzt, aber Entschuldigung, ja. Also, Rasa.
Nein, also es ist, ich weiss noch, wir haben dort das intensiv diskutiert und ich finde, eigentlich frage ich mich schon, ja gut, also logisch, du fragst, wo findest du die Balance, oder? Du kannst ja nicht, wenn eine Abstimmung nicht zu deinen Gunsten ausgeht, alle halb Jahr finden, stimmen wir nochmal ab, es ist ja knapp gewesen und vielleicht und so, aber man kann auch nicht sagen, man hat einmal darüber abgestimmt, es gilt für immer, oder? Und das ist schon die Tendenz, die ich so aus SVP-Kreisen noch spannend finde, wenn die SVP, und das muss man neidlos anerkennen, es mal wieder schafft, dass eine Initiative angenommen wird, dann beruft man sich natürlich ganz fest auf das. Und wir eben auch jetzt immer bei Europa, ist so interessant, oder immer die Bezugnahme auf die EWR-Abstimmung, oder? Meine Güte, das war 1992. Da bin ich gerade mal auf der Welt gewesen. Das ist irgendwie fast 30 Jahre später. Ich glaube, da hat sich schon einiges verändert. Die Welt hat sich verändert. Man kann über so Fragen wieder abstimmen. Und ich glaube, das ist schon...
Aber das tut ja gar niemand in Frage stellen.
Nein, aber ich sage nur, wo findest du die Balance? Du findest jetzt 6 Jahre, so wie ich dich so ein bisschen höre, findest du ein bisschen kurz.
Ich finde, das ist eine Frage von der politischen Kultur, oder?
Und ja,
in der Schweiz haben wir eine starke politische Kultur, die sagt, es gibt eine Anstandsfrist irgendwo, du kannst nicht nach einem halben Jahr wiederkommen und sagen, jetzt will ich die Abstimmung umkehren. Und wenn du es trotzdem probierst, dann machst du es über eine Initiative. Und wenn die Initiative dann kommt, dann scheiterst du meistens genau aus dem Grund, weil die meisten Leute dann sagen, es langt. Oder ich meine, also man kann ein Beispiel nehmen, wo dir sehr nahe liegt. Oder zum Beispiel Durchsetzungsinitiative, bin ich überzeugt. Die haben schon viel, viel Mühe gehabt, das durchzubringen, weil die Leute das Gefühl hatten, das ist eine Zwängerei. Oder das ist so ein Lieblingswort in der schweizerischen politischen Kultur, ist Zwängerei ganz ein ganz schlimmes Wort.
Ja, und weil man es ein bisschen übertrieben hat mit, ja, genau, mit dem Strafkatalog.
Wenn du ein Thema zweimal bringst, dann musst du schauen, dass zwischen dir ein gewisser Abstand ist. Sonst sagen die Leute, das ist Zwängerei. Jetzt in Schottland haben wir natürlich die politische Kultur nicht, auf dem Sinn, aber gleichzeitig finde ich es auch nicht gut, dass das Parlament, ja, ja, oder? Es darf nicht eine, ja, einzelne Partei einfach im Prinzip sagen, wir machen jetzt ein Referendum,
ja, ja, stimmt, aber eben, das, ich weiss nicht, ich komme eben ehrlich, ich komme wirklich viel zu wenig raus beim schottischen Wahlsystem, aber ich glaube, das ist ja unglaublich kompliziert, dort irgendwie eine absolute Mehrheit zu bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nein,
und von dem her ist eigentlich das Wahlergebnis jetzt zugunsten von der Partei relativ gut. Also es ist nicht so gut, wie du es vorher gesagt hast, wie man das mit eben würde länger für eine absolute Mehrheit. Und es ist schon auch dort die Frage, ja, ist das jetzt ein Votum von der schottischen Bevölkerung einfach für die Partei? Oder ist es eben noch ein Votum nach einer, oder wie interpretierst du das, nach einer erneuten Abstimmung, nach einem erneuten Referendum über die Unabhängigkeit? Und das ist aber immer etwas vom brutal interessantesten, aber auch heikelsten als Politiker. Oder? Man beruft sich dann schnell mal in der Schweiz auf irgendwelche Volkswillen. Und ich glaube, das ist immer Spekulation. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich jetzt als Regierung dort überlegen, was vielleicht ein sinnvolles Vorgehen ist, jetzt gerade schon wieder ein Referendum zu fordern, unmittelbar nach der Wahl, schätze ich die Partei und die Regierungschefin nicht so ein, als dass sie das gerade also machen. Wir haben immer noch Pandemie, die es zu bekämpfen gibt. Aber es ist schon wahrscheinlich, dass zumindest in den nächsten Jahren noch einmal darüber abgestimmt wird.
Das kann gut sein, aber ich habe eben wirklich das Gefühl, dass dort der starke Effekt kommt jetzt schon wieder. Oder? Und was ich bei Schottland schon noch, also ganz ehrlich gesagt, glaube ich, eben, wenn die unabhängig sein wollen und wenn sie das würden, bestimmen würden, dann ist es völlig okay. Obwohl, das würde mir leid tun, weil ich an Großbritannien gerne. Aber wenn Schottland geht, dann geht halt Schottland. Katalonien, bin ich auch der Meinung, wenn Katalonien will gehen, soll es gehen. Das, aber grundsätzlich, und das ist ein bisschen die Erfahrung aus der Schweiz, oder? Du hebst natürlich am besten solche Gebiete bei dir, in dem, dass du wahnsinnig grosszügig bist. Und deshalb ist auch, seinerzeit habe ich das super stark gefunden von Großbritannien, dass sie das Referendum gemacht haben. Während Spanier ja alles probiert haben, dass es ja keine Abstimmung gibt. Das ist immer sehr schwach. Jetzt kann man ein bisschen diskutieren, nach 7 Jahren schon wieder ein Referendum. Ja, ich weiss es auch nicht so recht, oder? Ich finde jetzt, die Wahlen sind zu wenig triumphal ausgefallen für die Partei, dass sie jetzt mit gutem Gewissen kann sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal ein Referendum. Und ich muss persönlich sagen, ich bin so enttäuscht von Schottland. Ich glaube, Schottland würde vielleicht besser fahren. Sie wären unabhängig, aber dann ja nicht in der EU, weil sonst wird es einfach zu Sizilien. Nein, ernsthaft, die Engländer, warum sind eigentlich die Schotten so dumme Sieger geworden? Ich meine, nein, ehrlich, ich finde das wahnsinnig traurig, wie die sich zu absoluten Almosenempfänger von den Engländern entwickelt haben. Oder? Das ganze Geld fließt von England auf Schottland. Es ist ein bisschen wie eben Sizilien geworden. Und das finde ich schade für ein Land wie Schottland, wo man so tüchtig ist, wo zu den frühen industriellen Pionieren von Europa gehört, wo er so fähige Philosophen gehabt hat, so eine unglaubliche Kultur gehabt. Und da merkt man einfach, was der Sozialismus anrichtet.
Ja gut, das ist jetzt natürlich auch wieder total banalisiert.
Schottland würde es wahrscheinlich gut aus, wäre mal unabhängig, dann müssen es wieder ein bisschen schaffen.
Wie ich es eingangs gesagt habe, ich finde es einfach interessant und auch im Kontext von einem sich vollziehenden Brexit zu betrachten, wie jetzt die Debatten um das Referendum geführt werden.
Ja, aber mit welchen Gründen? Das Referendum ist ja vor dem Brexit.
Nein, das ist völlig, eben, ich sage nur, es ist interessant, in diesem Kontext so zu betrachten. Und, ja, we will see what happens. Also, ich bin eigentlich nie so eng am englischen Politik verfolgen, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich eher in Frankreich und in Deutschland. Aber, ja, es ist eigentlich schon extrem spannend, wie sich so ein Kingdom kann halten bis in das heutige Jahrtausend, bis 2021 und wie die Entwicklungen vor sich schreiten. Also ich glaube, es bleibt noch spannend.
Also man hat noch eine Hymne auf die Schotten. Nein, also ich finde wirklich, Schottland ist so ein fähiges
Land. Also ich muss einfach mal her, ich bin noch gar nie, ich glaube landschaftlich einfach extrem schön.
Extrem schön, aber es sind eigentlich tüchtige Leute, aber die tüchtigen Leute, die haben es nicht. Ich meine, wenn du Irland anschaust, oder Irland war immer so arm gewesen. Und in den letzten 30 Jahren hat sich das Irland so fantastisch entwickelt. Und wenn du nachher schaust, wie das Schottland einfach versunken ist in einem furchtbaren Sozialismus, und völlige Abhängigkeit von England, das finde ich peinlich. Und wenn ich jetzt Schott wäre, würde ich eben entweder sagen, ja, dann richtig unabhängig, dann werden wir Singapur im Norden oder irgend so
etwas. Not up on Thames, sondern irgendwo
sonst. Ja, irgend so etwas. Ich würde mich aber sicher nicht an die EU hängen, wo ich wieder von den Subventionen lebe. Das ist nicht gut. Das macht so tüchtige Leute wie die Schotten auch kaputt. Gut, in dem Sinn hoffen wir, dass bei uns das Welsche Land noch ein bisschen bleibt. Die gehen jetzt fest zum Sozialismus. Die armen Welschen, die werden dann auch mal einmal Ressentiments bekommen. Nein, das nächste Mal gehen wir wirklich über die Sezession von der Romandie reden. Nein, in dem Sinn, das war heute Friendly Fire gewesen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist ein Video und auch ein Podcast, den ihr jederzeit könnt auf nebelspalter.ch abonnieren. Aber auch auf Spotify oder Apple Podcast. Bleibt gesund, macht's gut und auf Wiederhören.
Tschüss zusammen.